Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon Susanne Lurweg und folgende Themen. Mit Kultur in Zeiten des Krieges beschäftigen wir uns in Odessa, Kultur im Zeichen der Anarchie in Basel und wir starten mit einem Gespräch im Rahmen unserer Reihe Zeitenwende. Eine Zeitenwende hat Kanzler Olaf Scholz ja mit seiner Rede im Deutschen Bundestag am 27. Februar eingeläutet. Eine Zeitenwende in Deutschland, aber auch eine für ganz Europa. Und wenn ja, was heißt das? Welche europäischen Werte gelten nicht mehr? Welche haben Bestand? Und welche haben in dieser Gemeinschaft, die ja häufig eher wie eine Zwangsehe, denn wie eine Liebesheirat aussieht, ausgedient? 27 Staaten, 24 Amtssprachen, 2 parlamentarische Sitze. Die EU wirkt auf viele ihrer BürgerInnen weit weg, sehr abstrakt und wenig greifbar. Hat sich dies im Zuge der vermeintlichen Zeitenwende geändert? Darüber habe ich mit der Schriftstellerin Nora Bosson gesprochen, die sich immer wieder kritisch mit der EU auseinandergesetzt hat und in ihrem aktuellen Buch »Die Geschmeidigen« das Verhältnis ihrer Generation, der 30- bis 40-Jährigen, zur Politik EU unter die Lupe nimmt. Und ich habe Sie als erstes gefragt, Frau Bosson, blicken wir auf die Werte, auf denen die Europäische Union fußt, Demokratie, Sicherheit, Wohlstand, offene Grenzen, um nur einige zu nennen, gelten diese im Krieg immer noch?
Naja, das mit den offenen Grenzen hat ja schon sein Ende durch die Pandemie gefunden und auch bei den Grenzen, die niedrig waren oder die in meiner Lebenszeit gefallen sind, muss man sagen, sind natürlich auch nur für bestimmte Leute gefallen. Es war nie so, dass Grenzen verschwunden waren. Sie waren nur für Menschen mit europäischem Pass sehr leicht zu passieren. Also ich glaube, das, was wir aktuell sehen, ein Einbruch tatsächlich einer neuen, sehr düsteren Realität ist, dass aber die Werte, auf denen die EU fußt und basiert, immer schon ihre Risse hatten und dass wir uns vielleicht nochmal deutlich vor Augen führen müssen, wo wir uns stärker für diese Werte einsetzen müssen. Ein anderer Wert ist natürlich der Wert der Menschenwürde und der Menschenrechte und auch hier zählt dieser Wert für einige mehr und für andere weniger. Und
das Gefühl hat man ja derzeit, als gäbe es auch eine Art Zweiklassengesellschaft in puncto Flüchtlinge. Die ukrainischen Flüchtlinge haben es deutlich leichter als alle anderen Flüchtlinge, die in die EU kommen wollten. Messen wir da mit einem, sage ich mal, anderen Wertesystem?
Also ich glaube, man muss erstmal sozusagen das Positive benennen, dass wir es mit einer großen Welle der Solidarität gegenüber den Geflüchteten aus der Ukraine zu tun haben. Das, finde ich, darf man auch erstmal festhalten. Ich habe mich gerade wieder mit Richard Rorty beschäftigt, der viel über Solidarität nachgedacht hat und der auch feststellte, es fällt uns leichter, mit Menschen solidarisch zu sein, je mehr Ähnlichkeit wir mit ihnen empfinden und feststellen. Die Herausforderung ist es, dass wir lernen, die Ähnlichkeit schneller zu erkennen und nicht nur bei so ganz äußerlichen Merkmalen wie gleiche Hautfarbe, blond, christlicher Hintergrund. Aber was man auch sagen muss, ist, dass hier sind Menschen, die wirklich vor Bomben fliehen und für die beispielsweise Polen das nächste Land ist, was sie erreichen können.
Stichwort Polen. Polen hat ja ist EU-Mitglied, sagt aber trotzdem, dass polnisches Recht über EU-Recht steht. Ungarn ist EU-Mitglied und hat sehr, sehr scharfe Mediengesetze. Manche sehen darin fast eine illiberale Demokratie. Trotzdem beides Länder, die zu den 27 Staaten dazugehören. Im Moment scheinen alle einig. Ist es fast ein bisschen zynisch zu sagen, ein Krieg vermittelt Frieden in der EU und ist es vielleicht nicht doch nur ein Waffenstillstand?
Ich glaube noch nicht mal, dass wir einen Waffenstillstand haben, denn beispielsweise Ungarn steht aktuell trotz der Kriegssituation, die wir an der EU-Außengrenze haben, stark in der Kritik für die Art und Weise, wie Demokratie dort ausgelegt wird. Der Begriff der illiberalen Demokratie ist ja, glaube ich, sogar von Viktor Orban selbst gewählt worden als Umdefinition dessen, was er als Demokratie geerbt hat. Das ist natürlich eine sehr zynische Umbenennung. Und ich glaube, diese Krisen und diese Kritik, Meinungsverschiedenheit ist dafür ein zu weiches Wort, ist etwas, womit es die EU seit langem zu tun hat. Tatsächlich ist es aber ja auch nicht neu, dass ein gemeinsamer Feind erstmal über Differenzen in einem Lager hinwegsehen lässt. Und das heißt, wir haben aktuell beides. Wir haben die Differenzen innerhalb der EU, wir haben aber zumindest eine vergleichsweise klare Position nach außen hin, was ich hoffe, dass es doch weiter Bestand hält und dass es eine starke Haltung gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin von EU-Seite weitergeben wird und die Sanktionen weiterhin getragen werden von allen Mitgliedsländern.
Wir zeichnen dieses Gespräch auf einen Tag nach dem ersten Wahlgang in Frankreich, eine Woche vor der Ausstrahlung. In Frankreich führt Macron, aber Marine Le Pen rückt ziemlich dicht dran. Sie gilt nicht unbedingt als Europa-Freundin. Was heißt das in Zeiten wie diesen, wenn man denkt, eigentlich rücken doch alle gerade ganz prima zusammen?
Es ist erstaunlich, gerade Marine Le Pen, die ja durchaus auch Nähe zum Kreml hat und diese Nähe nie gescheut hat, dass sie eine weitere doch Gewinnerin dieser Krise zu sein scheint oder zumindest eine Gewinnerin eines sehr kühl kalkulierten Wahlkampfs, den sie geführt hat. Ich glaube, wenn Marine Le Pen tatsächlich Präsidentin werden sollte von Frankreich, dann sieht es um die EU sehr schlecht aus. Die Einflussnahme von Wladimir Putin auch in europäischen Ländern ist nicht neu. Das heißt, die Destabilisierung eines demokratischen Westens ist ja letztlich das, worauf Wladimir Putin abzielt. Und da ist jemand wie Marine Le Pen eine Person, die ihm da nett gesagt die Räuberleiter hält.
Sie zitieren ja in Ihrem Buch Ex-CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak mit den Worten, wenn Deutschland wankt, dann wankt die EU. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, wenn Frankreich wankt, dann wankt die EU auch ganz gewaltig.
Auf jeden Fall. Und wir haben es hier mit einer rechtsextremen Präsidentschaftskandidatin zu tun, die jetzt in der ersten Wahl nur 4% von dem amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron entfernt war. Wenn wir tatsächlich eine rechtspopulistische, rechtsradikale Präsidentin eines so großen Landes wie Frankreich haben werden, dann wankt die EU ziemlich fundamental.
Und welche Werte werden dann in Gefahr? Welche europäischen Werte?
Ich glaube, die Werte überhaupt einer übernationalen Solidarität und Gemeinschaft. Auf jeden Fall würde die Menschenrechte und Menschenwürden, die schon jetzt nicht für alle gleichermaßen gelten, das würde sich noch deutlich verschlechtern. Also die Menschen, die am deutlichsten darunter leiden würden, das wären ganz sicherlich Migranten und Menschen, die vielleicht Asyl suchen, die hierher flüchten und vor Bedrohung, vor Armut und vor Verzweiflung versuchen, hierher zu kommen. Es wird sicherlich Menschen, die ethnisch von einem weißen europäischen Bürger abweichen, deutlich stärker treffen, als es, sage mal, einen hellhäutigen Franzosen treffen wird. Natürlich wird es stärken die nationalen Eigeninteressen und die Zersplitterungstendenzen, die es in diesem Nationenbund bereits gibt.
Sind wir nicht eigentlich oder die EU als Institution auch so ein bisschen anmaßend, indem wir immer finden, dass nur unsere Werte, so wie wir das sehen, die richtigen sind, nach denen die Welt leben sollte, mit denen die Welt glücklich werden kann?
Ich finde, die Menschenrechte sind schon etwas, was ich persönlich nicht allzu sehr großen Relativierungen unterwerfen will, weil wir sehen eigentlich, dass beispielsweise, wenn wir nach China schauen und die Situation der Uiguren uns betrachten, mir fällt es schwer dann zu sagen, ach ja, ja gut, die Menschenrechte werden da anders ausgelegt. Ich glaube, dass es tatsächlich bestimmte fundamentale Überzeugungen und Werte gibt. Es ist vielleicht eher die Frage, ob die wirklich nur in Europa erfunden wurden und ob wirklich nur die Französische Revolution auf die Idee gekommen ist, dass Menschen eigentlich gleich behandelt werden sollten. Also vielleicht eher die Genese dieser Werte hinterfragen und da die eigene Profilierungssucht etwas zurückschrauben, als von diesen Werten abrücken. Und sich dann aber auch an die eigene Nase fassen. Denn wenn man sich anschaut, was beispielsweise in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln passiert, da kann man auch wirklich nicht davon sagen, dass menschenwürdige Lebensumstände dort geboten werden. Dann sollten wir uns vielleicht ein bisschen ruhiger verhalten, wenn wir uns so auf die Schulter klopfen mit den Werten, die wir zu vertreten haben.
Frau Bosson, abschließend gefragt, das Oberthema unserer Reihe ist ja Zeitenwende. Würden Sie sagen, dass es tatsächlich auch in der EU eine Zeitenwende gerade gibt?
Ich würde es vielleicht erstmal runterbrechen auf Deutschland. In Deutschland gibt es eine sicherheitspolitische Zeitenwende, das ganz klar. Für Europa gesehen, und da würde ich wirklich Europa sagen, nicht EU, weil es auch Länder betrifft, die nicht in der EU sind, ist es eine Zeitenwende der Friedensarchitektur. Die Friedensarchitektur, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg haben und auf die wir uns auch, wie ich hoffe, eigentlich mit gutem Grund verlassen haben, ist seit dem 24.02. nur angegriffen, sondern sie ist in gewisser Weise passé, jedenfalls die Selbstverständlichkeit, dass es sie gibt und dass sie so akzeptiert wird von allen Akteuren. Für den Frieden brauchen sie alle, die mitmachen. Für den Krieg reicht eine Person, die angreift. Und von daher ist dieser Begriff Zeitenwende, der immer mal wieder gern verwendet wird, aber ich glaube hier auf jeden Fall für die Frage nach Krieg und Frieden und unserem sicherheitspolitischen Selbstverständnis durchaus angebracht.
Die Schriftstellerin Nora Bossong in unserer Reihe Zeitenwende zu europäischen Werten. Noch ist die Ukraine kein Mitglied der EU, der Antrag liegt aber vor und es soll angeblich schnell gehen. Schon im Juni, so hofft man, will man den Status eines Beitrittskandidaten erlangen, Stand heute zumindest. Derzeit fürchten viele aber erst einmal, dass nach Mariupol auch die Hafenstadt Odessa massiv angegriffen werden wird. Noch wird dort aber tatsächlich Theater gespielt und Musik gemacht. Denn in Odessa fanden vor dem Krieg regelmäßig Kunst- und Kulturfestivals statt. Und mittlerweile haben sich dort wieder kulturelle Hotspots etabliert, wie der Perron 7, ein Balkon am Rande eines Parks im Zentrum der 1-Millionen-Metropole, auf dem Musiker auftreten. Was Kulturschaffende sonst noch unternehmen, um die Bevölkerung und auch die Armee zu stärken, Ira Peter mit Eindrücken.
Eine Frau steht singend auf einem Balkon, neben ihr ein Mann, der sie auf einer Geige begleitet. Sie blickt auf einen der schönsten Plätze in Odessas Zentrum, den Knischni Rynak, den Büchermarkt. Im Sommer schützen ihn hohe Platanenbäume vor der heißen Steppensonne. Jetzt im April sind sie noch kahl. Zwischen ihnen haben sich Dutzende Menschen versammelt. Sie blicken hoch in den ersten Stock und halten den Auftritt mit ihren Smartphones fest. Seit Ausbruch des Krieges ist dieser Balkon zu einem Magneten für die Odessiten geworden. Perron 7 nennen sie ihn in Anlehnung an die gleichnamige Jazzbar, die hier als erste ihre Künstler präsentierte.
Es versammeln sich viele Menschen vor dem Balkon. Das lenkt uns für kurze Zeit von dem Krieg ab. Und man kann auf den Straßen viele Musiker und Schauspieler sehen. Die geben am Wochenende kleine Wohltätigkeitskonzerte.
Sagt Karina Beigelzimmer. Sie ist Journalistin und gebürtige Odessitin. Seit dem 24. Februar war es zunächst still geworden in der Stadt am Schwarzen Meer. Nach einer verordneten Zwangspause habe jetzt aber das Opernhaus zum Beispiel wieder seine Türen geöffnet.
Die Schauspieler trotzen auf ihre Weise dem Krieg. Sie setzen ein kulturelles Zeichen und geben Hoffnung.
Ein Leben ohne Kultur ist in Odessa auch in Kriegszeiten für sie nicht denkbar. Zu sehr sind die Menschen hier an die Konzerte in der Oper, an Literatur, Klassik und Filmfestivals gewöhnt. Mittlerweile leider auch an die ständig heulenden Sirenen.
Man kann jetzt nichts planen. Wir wissen nicht, was morgen passiert.
Punkt 18 Uhr wird es auch am Perron 7 still. Die Sperrstunde beginnt. Wie ausgestorben wirkt plötzlich die sonst quirlige Stadt. Wo sich sonst Touristen tummeln, versperren jetzt Betonblöcke und Sandsäcke den Blick auf Denkmäler der 1-Millionen-Metropole. Die Stadt ist trotzdem nicht in Angst erstarrt. Das würde zu den Bewohnern gar nicht passen, weiß Andrei Sitschkowski, Kulturmanager aus Odessa.
Tendenziell sind die ukrainischen Menschen, nicht nur die Odessiten, gerade voller Optimismus. Es gab verschiedene Konzerte, speziell für die Aktiven der territorialen Abwehr. Sie kamen durch die Region Odessa. Die Oper gab vor dem Operngebäude auf den Barrikaden mehrere Aufführungen. Das haben Leute auf der ganzen Welt gepostet.
Große Kulturveranstaltungen sind noch immer verboten. Kulturschaffende sind trotzdem aktiv, die meisten sind im Land geblieben, einige befinden sich an der Front. Viele packen vor Ort an, sortieren etwa Essens- und Kleiderspenden. Manche gehen auch ihren Berufen nach, wie die Schauspieler des ukrainischen Theaters in Odessa, die in Kürze Premiere haben.
Das kann man sich kaum vorstellen. Sie haben ein mobiles Format vorbereitet, um zu den Einheiten der territorialen Selbstverteidigung zu fahren und sie zu stärken.
Die Kultur stütze in der jetzigen Lage die ukrainische Bevölkerung, so der Kulturmanager. Auch ihre Wirkung ins Ausland sei wichtig. Er spricht von Diplomatie durch Kultur, wenn er Autoren und Musiker beschreibt, die durch Online-Auftritte Spenden sammeln. Als eine Art Botschafter würden sie gleichzeitig helfen, das Land besser zu verstehen.
Die ganze Welt liest, dass Krieg herrscht, aber kaum einer ist vertraut mit der ukrainischen Kultur oder Geschichte.
Gerade seit der Revolution habe sich die ukrainische Kulturszene stark entwickelt. Es kam beispielsweise zur Gründung eines ukrainischen Instituts, einem Pendant zum deutschen Goethe-Institut. Auch besteht seitdem der ukrainische Kulturfonds, der Kulturprojekte unterschiedlicher Größen fördert.
Diese Institutionen wurden analog zu den Forderungen des Maidans errichtet. Offenheit, Transparenz und Zugänglichkeit. Sie funktionieren bis heute so.
Diese Initiativen hätten auch in Odessa viel Dynamik in der Kulturszene freigesetzt. Dynamik, an die Kulturmanager Andrei Sitschkowski bald wieder anknüpfen möchte.
Man muss geduldig sein, das Land wieder aufbauen. Der Sieg wird auf unserer Seite sein.
Ira Peter über Kultur als Lebensmittel und Stütze in der ukrainischen Hafenstadt Odessa. Auch der heute 85-jährige Künstler, Kurator und Sammler Jean-Jacques Lebel floh einst vor dem Krieg in Europa mit seinen Eltern in die USA. Dort freundete er sich unter anderem mit den Dichtern der Beat Generation an und nach seiner Rückkehr auch mit dem Schweizer Künstler Jean Tinguely. Im Tinguely-Museum in Basel sind derzeit Arbeiten Lebels zu sehen. Die BesucherInnen erfahren unter anderem mehr über eine Aktion während der Biennale in Venedig 1960, als Lebel und seine Freunde eine bewegliche Tinguely-Skulptur im großen Kanal versenkten. Diese Aktion ist Thema der Ausstellung und auch Lebels Video-Großinstallation »Die Avatare der Venus«. Christian Gampert war für uns vor Ort.
Wenn sie nicht verkauft wird, schmeißt sie in den Kanal, soll Jean Tinguely in Venedig seinem Freund, dem Aktionskünstler Jean-Jacques Lebel, empfohlen haben. Als er im Juni 1960 während der Biennale eine kleinere Maschinenskulptur ausstellte. In der völlig im Abseits gezeigten Schau mit dem Titel Anti-Procès wurde bis auf eine einzige Arbeit rein gar nichts verkauft und Tinguely stand zu seinem Wort. Am 14. Juli 1960, dem französischen Nationalfeiertag, wurde Tinguelys Skulptur symbolisch erdolcht, von einer Trauergemeinde aus Künstlern auf eine Gondel geladen und nach kurzer Fahrt feierlich im Canale della Giudecca versenkt. Die Fotodokumentation des pseudoreligiösen Happenings samt Todesanzeige, Klagefrauen und Wasserbestattung ist nun großräumig im Basler Musée Tinguely zu sehen. Und der äußerst lebhafte 85-jährige Jean-Jacques Lebel erläutert uns, die grundlegende Verbindung zwischen ihm und Tinguely war der gemeinsame Bezug auf Bakunin, denn der hatte erkannt, dass jede Zerstörung auch die Schöpfung von etwas Neuem sei.
La connexion principale, elle vient de Bakunin, qui a conceptualisé pour la première fois l'action destructrice comme étant créatrice.
Anti-Procès war eine dreiteilige Ausstellungsreihe, die sich gegen den französischen Kolonialismus richtete. Teil 1, April 1960 in Paris, definierte den Künstler als Deserteur. Teil 2 war Venedig, Teil 3, Juni 1961 in Mailand, präsentierte das kollektiv gemalte, von Lebel initiierte Grand Tableau Antifasciste. Das Werk erinnerte an eine algerische Freiheitskämpferin, die von französischen Offizieren gefoltert worden war. Auch die Venedig-Aktion, die Beerdigung der Tinguely-Arbeit, hatte einen traurigen Anlass. In Los Angeles war kurz zuvor Nina Thören ermordet worden, eine Freundin Lebels. So verband sich die persönliche Trauer der beteiligten Künstler mit einem antikapitalistischen Happening. Man wollte nicht Teil des marktgerechten Biennale-Rummels sein und warf Kunst ins Wasser. Und Tinguely entwarf bald darauf sich selbst zerstörende Maschinen. In Basel wird Lebels Nähe zur Philosophie mit mehreren Arbeiten beglaubigt. Seine aus Zaumzeug bestehende Spinoza-Skulptur mahnt, dass wir uns aus der Sklaverei des Kapitalismus und seiner Affekte befreien mögen. Der daneben gestellte Kropotkin von Tinguely wirkt im Vergleich allerdings mit schwingendem Surfer-Gabelbaum und einem explosionsbereiten Ölfass viel eleganter. Und Lebels wilder Nietzsche-Altar ist eine Art partizipative Poesie-, Kunst- und Musikmaschine, mit der man Töne, Pfiffe und perkussive Laute erzeugen kann. Die größte und spektakulärste Videoarbeit dieser Ausstellung wird zart besaitete Geister eher verstören und an Pornografie denken lassen. Sie ist aber einfach das Ergebnis einer über 30-jährigen Recherche. Lebels »Die Avatare der Venus« blendet auf 4 kreisförmig angeordneten Leinwänden Frauenabbildungen aus über 2000 Jahren Kulturgeschichte ineinander. Von der bauchigen Venus von Lespug über Renaissance-Malerei bis zu heutigen Pin-Ups aus Werbung und Hardcore. Es entsteht ein verblüffendes Panorama erotischer Klischees, eine Feier weiblicher Selbstdarbietung. Dies freilich aus der Perspektive eines bisweilen auch lüsternen männlichen Blicks. Lebel aber sagt, das Ganze sei eine Art Enzyklopädie unserer Phantasmen, er sei da völlig unparteiisch, er sei einfach nur ein visueller Anthropologe.
Donc c'est une espèce d'encyclopédie de nos fantasmes. Et moi je ne prends pas parti pour ou contre. Je suis un anthropologue visuel.
Jean-Jacques Lebel hat in Venedig ein Erbe hinterlassen. Irgendwo auf dem Grund des Canale della Giudecca schlummert eine heute wertvolle Tinguely-Skulptur. Und nur Lebel weiß, wo sie liegt.
Christian Gampert über den Künstler Jean-Jacques Lebel, dessen Arbeit noch bis zum 18. September im Museum Tinguely in Basel zu sehen sein werden. Fast religiös verehrte Objekte sind derzeit in Benin, genauer in der Hauptstadt Cotonou, ausgestellt. 26 sind es ganz genau, darunter auch Thronsessel, Skulpturen, halb Mensch, halb Tier, allesamt im November von Frankreich restituiert. Und über diese sagte damals die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy bei uns in Kultur heute:
Die Statuen, die zurückkommen, sind, wie manche das hier formuliert haben, die Seele des Landes.
Und diese Seele des Landes ist nun erstmals für das Beniner Publikum zugänglich. In eben einer Ausstellung in Cotonou, ganz genau im Palast des Präsidenten höchstpersönlich. Unsere Kollegin Simone Unger hat die Ausstellung besucht und mit den Menschen vor Ort gesprochen.
Im Süden von Cotonou, nur wenige Kilometer vom Atlantik entfernt, liegt der Palast des Präsidenten. Hier stehen etwa 50 Menschen im Schatten großer Palmen und warten. Viele Jugendliche sind darunter, viele tragen ihre beste Kleidung.
Ich komme ursprünglich aus dem Norden Benins und bin Nationalsportlerin im Taekwondo. Heute bin ich hier, um mir die Objekte anzuschauen, die Frankreich an Benin zurückgegeben hat.
Normalerweise ist der Palast für Besucher geschlossen, doch mit dieser Ausstellung haben sich die Türen weit geöffnet. Und der Andrang ist groß. Boama, Anfang 20, wartet mit 2 Freundinnen in der Schlange.
Ich bin heute das 2. Mal hier, weil die Objekte sehr schön sind und ich sie einfach noch einmal sehen möchte.
Die Menge schiebt sich durch den Eingang. Drinnen wird es schlagartig dunkel und kühl. Über den Köpfen leuchten die Handys. Alles will fotografiert werden. Der etwa 2 Meter hohe Thron von König Geso, der versprach, den Sklavenhandel abzuschaffen. Und das Highlight der Ausstellung, 2 lebensgroße Statuen der letzten beiden Könige. Die eine hat den Kopf eines Löwen, die andere Statue den Körper eines Hais. Viele bleiben hier stehen, heben instinktiv die Kamera. Alle 26 Objekte gehörten einst dem Königreich Dahomey, das auf dem Gebiet des heutigen Benins bestand. Ende des 19. Jahrhunderts von Frankreich erobert, kamen die Schätze als Kriegsbeute nach Paris. Im vergangenen Herbst hat Frankreich nun mit der Rückgabe begonnen. Wann weitere folgen, ist doch ungewiss. Sicher ist nur, in dieser Ausstellung ist nur ein Bruchteil dessen zu sehen, was Frankreich einst geraubt hat.
Unsere Regierung hat nie gefordert, dass Frankreich an einem Tag alle 7000 Objekte zurückgibt. Es gab natürlich Diskussionen über Fristen. Aber normalerweise sollte es nicht der französische Staat sein, der entscheidet, welche Objekte an uns zurückgegeben werden und wann.
Sagt der Historiker Dieudonné Gnamagnou. Er hat sich die Ausstellung mit seiner Familie angesehen und ist begeistert. Der Historiker gehört zu einer Kommission, die beauftragt ist, eine neue nationale Museumslandschaft zu konzipieren. Das kulturelle Erbe Benins soll so zum Leuchten gebracht werden, auch um neue Touristen anzulocken. Doch wie einig ist man sich in Benin über diesen Weg?
Ja, die Experten sind sich nicht einig darüber, was jetzt passieren soll. Manche sind dafür, diese Objekte im Museum auszustellen. Andere sagen nein, weil diese Objekte ganz unterschiedlicher Natur sind. Es gibt zum Beispiel Kultobjekte, die für Rituale genutzt wurden.
Das Königreich von Dahomey existiert zwar nicht mehr, doch die Nachfahren der königlichen Familien sind bis heute weit verstreut. Viele halten an den Traditionen fest, Männer wie König Dagudu XV. Für ihn sind diese Objekte keine Kunstwerke, sie symbolisieren die Macht seiner Vorfahren.
Es ist wahr, diese Objekte wurden durch den Raub entweiht. Aber da sie nun in unser Land zurückgekehrt sind, gibt es Rituale, um ihnen die Macht zurückzugeben, die sie einmal hatten, bevor sie nach Frankreich gebracht wurden.
König Dagudu XV. Sitzt auf seinem Thron in der Ecke eines kleinen Zimmers in Abomey, der ehemaligen Hauptstadt von Dahomey. Die einstigen Königspaläste sind heute ein Museum. Er ist das Oberhaupt einer königlichen Seitenlinie und eng verbunden mit der Voodoo-Religion. Zurück zur Ausstellung. Die drei jungen Mädchen sind von der Benin-Ausstellung im Präsidentenpalast begeistert.
Ich bin beeindruckt von dem Königsthron. Ich habe mich gefragt, wie kommt dieser König da überhaupt drauf?
Das Interesse an der Ausstellung ist jetzt bereits riesig. Und das in einem Land, in dem knapp die Hälfte der Menschen unter der Armutsgrenze lebt. Nur wenige haben die Möglichkeit, sich mit ihrer Geschichte zu befassen. Camille fasst ihre Eindrücke so zusammen.
Für mich persönlich ist es sehr wichtig, etwas mehr über meine Wurzeln kennenzulernen. Darüber weiß ich wenig. Und ich glaube wirklich, dass all diese Dinge hier eine besondere Energie in sich tragen, selbst wenn ich sie nicht fühlen kann.
Eine Ausstellung mit restituierter Kunst in Benin, Simone Unger, war vor Ort. Und jetzt fehlen noch die Kulturmeldungen. Heute kommen sie von Mascha Drost und da geht es um das einzige deutsche Museum im Ausland.
Und das ist die Casa di Goethe in Rom, ein geschichtsträchtiger Ort. Dort wohnte Goethe während seiner italienischen Reise in einer munteren Männer-WG zusammen mit anderen Künstlern. Seit kurzem hat das Museum einen neuen Leiter, Gregor Lersch, und er möchte auf lange Sicht die Ausrichtung des Museums verändern, maßgeblich. Weg von einer reinen Abbildung von Goethes Aufenthalt in dem Haus. Auf lange Sicht strebt er sogar eine komplette Neukonzeption der Dauerausstellung an. Zu konkreten Beispielen äußerte sich Lersch im Deutschlandfunk Kultur.
So wurde beispielsweise in diesem Haus, in dem sich heute das Museum Casa di Goethe befindet, wurde ein Jude von der Portiersfamilie versteckt vor den deutschen Besatzern. Und das ist beispielsweise eine Geschichte, die ich auch gerne in diese Dauerausstellung mit einbringen möchte. Denn es geht ja nicht nur darum, dass deutsche Literaten wie Goethe in Italien waren, sondern mir geht es auch sehr darum, dass die Gegenwart und auch die jüngere Vergangenheit und vor allem das 20. Jahrhundert ernst zu nehmen und diese Fragestellungen, die sich daraus stellen, eben auch in die Ausstellung hineinzubringen. Denn es gibt natürlich auch durchaus eine andere deutsche Präsenz als die von Goethe im 18. Jahrhundert, wenn man dann später ins 20. Jahrhundert guckt.
Der neue Leiter der Casa di Goethe in Rom, Gregor Lersch. Russland differenziert zu betrachten und die Verbindungen nicht ganz abreißen zu lassen, das fordert die Slawistin Klavdia Smola. Gerade die unabhängige Gegenkultur habe in den letzten Jahren viele Verbindungen in den Westen geknüpft. Viele Menschen in Kunst und Kultur leisteten Widerstand, ohne eine direkte Konfrontation mit der russischen Staatsmacht zu suchen. Kultur sei schon zu Sowjetzeiten eine Art zweite Öffentlichkeit gewesen, die der ideologischen Isolation entgegengewirkt habe. Und das sei auch heute so. Klavdia Smola.
Es ist auch eine wichtige Tatsache, dass wir heute so eine globalisierte Kultur haben. Aktivistische Plattformen, Ausstellungen, Performances mit zum Beispiel mit politischer Lyrik und engagierten Theateraufführungen. Und auch wenn diese Öffentlichkeit in Russland eher marginal bleibt, unterwandert sie die Dominanz der salonfähigen oder politisch akzeptierten Deutungsmuster.
Die Slawistin Klavdia Smola im Deutschlandfunk. Dutzende Kunstwerke aus russischen Museen hängen wegen der gegen Russland verhängten Sanktionen in Südkorea fest, darunter Gemälde von Wassily Kandinsky oder Kasimir Malevich. Sie waren seit Dezember in Seoul gezeigt worden, können aber nicht zurück nach Russland. Es gibt keine Flüge. Man sucht nur nach einer Möglichkeit, sie ohne Flugzeug zurückzuholen. Die Rückgabe von Raubgut und Kulturobjekten kann aus Sicht des Deutschen Museumsbundes nur der Anfang der Aufarbeitung des kolonialen Erbes sein. Es sei gut, wenn die Kultur die Rolle eines Katalysators habe, das sagte der scheidende Verbandspräsident Eckhard Köhne der Deutschen Presseagentur. Das kulturelle Erbe sei aber nur ein Teilaspekt. Das eigentliche Ziel müsse über den Kulturaustausch hinaus ein globales Miteinander sein. Und das waren die Kulturmeldungen.
Und das war auch schon Kultur heute. Es folgen die Informationen am Abend unter anderem mit folgenden Themen: russische Luftangriffe auf mehrere Städte in der Ukraine und der Streit zwischen SPD und dem ukrainischen Botschafter geht weiter. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Lurwig. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Ostermontagabend.